ARD. SWR Kultur. Forum. 30 Jahre nach dem serbischen Völkermord von Srebrenica, wie stabil ist Bosnien und Herzegowina? Am Mikrofon ist Andrea Beer. Es war der erste Genozid auf europäischem Boden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Holocaust. Ab dem 11. Juli 1995 ermordeten bosnisch-serbische Soldaten und Paramilitärs mindestens 8.372 bosniakische Jungen und Männer. Der Genozid dauerte mehrere Tage und fand in der ganzen Gegend statt. Weitere Jungen und Männer, aber auch Frauen und Mädchen, ja sogar ein Neugeborenes, wurden damals getötet, etwa als sie versuchten, durch die umliegenden Wälder zu fliehen. Die Täterseite leugnet den Genozid bis heute. Wie leben die Menschen nach dem serbischen Völkermord in Bosnien und Herzegowina zusammen? Wie stabil ist das Land 30 Jahre später? Darüber reden wir im SWR Kulturforum mit Aida Cerkes, Journalistin aus Sarajevo, mit Tanja Topic, Journalistin aus Banja Luka und mit Professor Vahidin Preljevic, Germanist, Übersetzer, Literatur- und Kulturwissenschaftler an der Universität in Sarajevo. Mit diesem Forum heute sind wir im Ausland zu Gast, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Bosnien und Herzegowina in Sarajevo. Herr Preljevic, Sie sind 1975 in Brčko geboren, waren also ein junger Erwachsener, als der Völkermord stattgefunden hat. Wie ist Ihnen denn diese Zeit in Erinnerung geblieben?
Ich war ja zu diesem Zeitpunkt in Deutschland. Ich kann mich ganz gut erinnern an die Fernsehbilder, die dann ab dem 11. oder 12. Juli übertragen wurden. Und ich wusste irgendwie gleich am Anfang, dass es sich um ein außergewöhnliches Ereignis handelt, um ein schreckliches Ereignis, das wahrscheinlich unter allen schrecklichen Ereignissen des Kriegs in Bosnien-Herzegowina wohl am schrecklichsten sei. Ich kann mich an dieses Gefühl immer noch sehr gut erinnern.
Aida Cerkes, Sie waren als eine der ersten Journalistinnen und Journalisten vor Ort im Osten von Bosnien, als erste Massengräber gefunden wurden. Wie war das dort?
Wir haben es sehr lange nicht glauben wollen. Es war ein ganzer Monat vergangen nach dem Fall von Srebrenica oder auch viel mehr, glaube ich, wo man sich gedacht hat, die Männer wären noch am Leben irgendwo. Und da waren diese Spekulationen, sie seien irgendwo in Serbien und sie seien irgendwo in einem Lager. Und ich wurde nach Tuzla geschickt, wo die Frauen und die Kinder angekommen sind, die man mit Bussen aus Srebrenica transportiert hatte. Und ich habe mich bei denen erkundigt, wo seien denn die Männer? Und die Frauen wussten das nicht. Sie dachten auch, sie wären irgendwo im Lager. Mittlerweile hatte Madeleine Albright mit Fotos gewinkt im Sicherheitsrat und hat behauptet, die Männer waren in Massengräbern. Und das hat man gar nicht geglaubt. Und ich habe dann angefangen, bei den Opfern, die noch nach Tuzla es geschafft haben, mich zu erkundigen. Und tatsächlich fand ich einen älteren Mann, der mir über Hinrichtungen berichtet hatte. Und zwar 6 Stunden lang habe ich das aufgenommen. Der hat Details, wie sie transportiert wurden, wie sie hingerichtet wurden. Ihn hat man nicht umgebracht. Er lag da stundenlang und hat sich totgestellt. Und ich habe ihm nicht geglaubt. Und es fällt mir schwer, jetzt darüber zu reden, jetzt wo man weiß, was das alles ist. Ich habe ihm eben damals wirklich nicht geglaubt am ersten Tag. Und er hat mir aber noch von 2 anderen Männern, die es geschafft haben, die musste ich auch auffinden, weil ich habe diesen Mann, ich habe gedacht, er erzählte mir etwas aus dem Zweiten Weltkrieg. Und als ich die anderen beiden gefunden hatte und die hatten dieselbe Story, dann hat es gefunkt.
Wie war das bei Ihnen, Frau Topic? Wie erinnern Sie sich daran?
Es ist bei mir so gewesen, dass ich 30 Jahre, also einfach 2 parallelen Darstellungen vor Augen habe. Da werde ich nie das Bild auch im Fernsehen vergessen, das man gezeigt hat, wie Ratko Mladic den Kindern in Srebrenica Schokoladen verschenkt. Das war das erste Manipulationsbild, wo dann die serbische militärische, aber auch serbische politische Führung mit Völkermord manipulieren angefangen hat. Heute, wenn ich ja diese Bilder also durch den Kopf gehen lasse, sehe ich ja ein systematisches Vorgehen, dass es zum Schluss einfach zur Verleugnung seitens der serbischen offiziellen Politik geführt hat.
Kommen wir gleich noch weiter dazu. Frau Topic, ich würde gerne bei Ihnen bleiben. Bosnien und Herzegowina besteht aus zwei Landesteilen, die Serbische Republik mit vorwiegend bosnischen Serben und die Föderation, in der vor allem kroatische Bosnier und Bosniaken wohnen. In der Föderation ist der 11. Juli ein offizieller Srebrenica-Gedenktag, in der Serbischen Republik nicht. Sie leben ja in der Serbischen Republik, in Banja Luka, Frau Topic. Welche Rolle spielt der Völkermord von Srebrenica auch in diesen Tagen rund um das Gedenken daran?
Das ist ja traurig, dass ich es feststellen muss, dass es sehr verstärkt ist, auch im offiziellen, auch im medialen und öffentlichen Diskurs zu betonen, dass es in Srebrenica kein Völkermord gewesen ist, sondern es ging um ein schreckliches Verbrechen. So sagt auch die offizielle Politik und so übernehmen das auch viele Bürger, weil es auch durch alle Säulen der Gesellschaft, Ausbildung, Schulwesen, Kultur, medialen Diskurs, einfach diese Position der Politik, der Völkermord in Srebrenica verleugnet, das wird ja legitimiert. Dann begründen das die offiziellen Entscheidungsträger in der Republika Srpska, Völkermord in Srebrenica, beziehungsweise unter Anführungsstrichen das schreckliche Verbrechen. Sie waren gezwungen, um zu verhindern, Wiederholung von Völkermord in Jasenovac im Zweiten Weltkrieg, um das zu verhindern, waren die Serben gezwungen, dieses schreckliche Verbrechen in Srebrenica durchzuführen. Und das ist etwas, was sehr gefestigt ist in der Gesellschaft.
Vielleicht noch kurz dazu sagen, Jasenovac war ein Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg im damaligen Verbündeten von Nazi-Deutschland, Kroatien und dem Ustascha-Regime. Die Sache mit dem Leugnen, der Internationale Strafgerichtshof, das Jugoslawien-Tribunal der Vereinten Nationen, EU, USA, eine ganze Reihe nationaler Parlamente. Überall wurde Srebrenica als Völkermord eingestuft. Der damalige Befehlshaber Ratko Mladic ist wegen Völkermords verurteilt worden, genau wie Radovan Karadzic, der frühere Präsident der Republika Srpska. Hinzu kommen tausende DNA-Beweise. Dieses systematische Leugnen, warum funktioniert das, obwohl die Fakten unübersehbar sind, Herr Prelevic?
Ja. Sie haben vollkommen recht, der Völkermord von Srebrenica gehört auch, das habe ich in mehreren Studien gelesen, zu den bestuntersuchten Verbrechen oder überhaupt auch Ereignissen der neueren Geschichte. Also alles ist bekannt oder fast alles, was man wissen muss darüber, weiß man. Und trotzdem wird vor allem von der politischen Elite in der Republika Srpska und natürlich auch von der politischen Elite in Serbien der Völkermord nach wie vor geleugnet. Warum? Weil das offenbar natürlich einen politischen Zweck erfüllen soll, nämlich den, die bestehende politische Realität zu rechtfertigen. Das heißt also, es geht eigentlich um die Grundlagen der Republika Srpska, so wie sie heute ist. Es geht natürlich um die ethnozentrische und großnationalistische Politik, die immer noch von Belgrad aus betrieben wird. Wenn man den Völkermord von Srebrenica anerkennen würde, dann würde das die Fundamente dieser Politik und dieser politischen Realität untergraben. Deswegen bin ich der Meinung, dass der Völkermord systematisch geleugnet wird. Aber das hat natürlich auch einen Nebeneffekt, der sehr fatal ist. Es ist letztendlich auch die Leugnung der Realität. Sie haben bereits aufgezählt, die vielen Urteilssprüche in Den Haag oder auch an anderen Gerichten, die eigentlich die Wissenschaft, die Historiografie, die gehen alle von einem Völkermord aus. Wenn man sich dann aus diesem Realitätskonsens ausschließt, dann schafft man eine parallele Realität. Das ist fatal auch für die Menschen, die gezwungen sind, in dieser parallelen Realität zu leben.
Schauen wir mal auf die Menschen in Ostbosnien, in der Republika Srpska, diesem zweiten Landesteil von Bosnien und Herzegowina. Nehmen wir mal die Tatorte, die dort sich befinden. An mehr als 150 Orten der Gegend sind menschliche Überreste des Völkermords gefunden worden. Und bis heute gelten noch mehr als 1000 Menschen vermisst, weil man nicht weiß, wo sie verscharrt worden sind. Die Einwohnerinnen und Einwohner wissen sicherlich häufig Bescheid. Es gibt Zeugen, es gibt Mitwisser, es gibt Täter. Herr Prelevic, warum sagen die nicht, wo die Getöteten verscharrt liegen?
Das ist ein System, das auch außerhalb von Srebrenica, zum Beispiel auch in meiner Heimatstadt, angewandt worden ist, die Überreste mehrmals zu transportieren in Sekundär, dann in Tertiärgräber, um die Spuren zu verwischen. Also es geht letztlich darum, die Spuren zu verwischen einerseits, andererseits dann auch die Anzahl der Verantwortlichen oder der Leute, die dann hineingezogen werden, in das Verbrechen zu vergrößern. Also jemand muss diese Leichen oder diese Überreste immer wieder von einem zum anderen Ort transportieren, Lastwagenfahrer, Hilfsarbeiter. Dieses System hat eben auch den Zweck, so viele Leute wie möglich auch mit in das Verbrechen hineinzuziehen. Das klingt vielleicht paradox, um damit die Spuren besser zu verwischen, weil dann würde jeder, der dann aussagt, sich selbst natürlich verraten.
Frau Cerke, Sie waren ja viel unterwegs, direkt nach dem Völkermord in Ostbosnien. Ist es Ihnen damals eher gelungen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen?
Nein, leider nicht. Was mir aber gelungen ist, ich habe mit einem alten Mann gesprochen, der in der unmittelbaren Nähe von einem der größten Massengräbern lebte. Und er wollte es nicht sagen, aber die Experten haben mir behauptet, er wäre eigentlich derjenige, der ihnen diesen Tipp gegeben hat, wo sich das Massengrab befindet. Und dieser Mann, er war alt und ist mit diesem Stock rumgegangen. Und Sie wissen, wenn so alte Leute, die beugen sich dann irgendwie. Der war echt 90 Grad gebogen, der Mann. Und ich habe dieses Massengrab ganz am Anfang, wo es gefunden wurde, habe ich es besucht und dann später nach 3 Monaten und er ging fast gerade. Der ging jeden Tag da vorbei und ich habe ihn gefragt, oh, der Rücken besser, ja. Und er drehte sich um und sagte mir, ja, jahrelang sitzen diese Toten mir am Hals. Ich habe mich gebeugt. Jetzt kommen sie wieder zum Vorschein, ihre Familien können die Überreste haben und sie sitzen mir nicht mehr am Rücken. Ich gehe jetzt fast gerade. Was will ich damit sagen? Ja, die Bevölkerung in Republika Srpska partizipiert gerne in dieser Leugnung, weil es ihnen schwerfällt, denke ich, sich mit diesem Bild von sich selbst zu konfrontieren. Aber dieser eine Mann und nicht nur dieser eine Mann, sondern sehr viele haben eigentlich signalisiert, wo diese Massengräber sind.
Trotzdem und sind immer noch nicht alle Menschen gefunden worden. Die Verdrängung, die Sie eben beschreiben, ist das eine. Aber das andere, so zumindest sagt das die Genozidforschung, ist einfach der Schutz vor Strafverfolgung. Denn je weniger Beweise gefunden werden, je weniger Leute aussagen, desto weniger Strafverfolgung wird es geben. Schauen wir uns vielleicht mal noch mal an, wie die Täter damals vorgegangen sind, Frau Topic.
Jahrelang haben sich die Täter versteckt. Wir haben sie beschützt. Das war systematische Organisierung vor dem Verstecken, vor dem Licht des Gerichtes. Wir haben ja heute noch auch die Täter, wo es auch viele Zeugen gibt, dass sie auch schlimmes Verbrechen begangen haben, die freilaufen. Also die trifft man täglich. Besonders in Prijedor, das ist eine Stadt in der Nähe von Banja Luka, 60 Kilometer westlich, wo über 3000 Menschen ohne direkte kriegerische Auseinandersetzungen Nicht-Serben getötet worden sind. Und so möchte ich einfach diese Verantwortlichkeit für Nicht-Konfrontation mit dem Verbrechen, mit Völkermord, einfach verteilen auf die gesamte der Gesellschaft.
Sie erwähnen Prijedor, Frau Topic, da wurde am 31. Mai 1992 mussten alle nicht-serbischen Haushalte sich selbst Wohnungen, Häuser mit weißen Bändern kennzeichnen. Es gab in der Gegend eine Reihe von Konzentrationslagern. Omarska ist sicherlich vielen in Erinnerung. Herr Preljevic, warum ist eigentlich, sind diese Verbrechen von Prijedor, die sich ja auch gegen die Zivilbevölkerung richten, aus derselben Tätergruppe heraus, warum ist das eigentlich nicht als Völkermord eingestuft, wohingegen Srebrenica schon?
Da muss man die Richter in Den Haag fragen oder auch vielleicht auch die Staatsanwaltschaft, die das tatsächlich auch versucht hat, Prijedor und noch eine Reihe von anderen Gemeinden, den Völkermord auch in diesen Gemeinden festzustellen, aber das Gericht hat das abgewiesen. Dennoch bleibt es dabei, dass eine ethnische Säuberung dort stattgefunden hat. Und es ist für mich jedenfalls viel wichtiger, also sowohl Prijedor als auch Srebrenica, auch zum Beispiel auch meine Heimatstadt Brčko und noch andere Ortschaften, die Verbrechen, die dort passiert sind, als Teil eines gemeinsamen Projekts zu bezeichnen. In allen diesen Fällen sind diesen Verbrechen politische Entscheidungen vorausgegangen. Und die Grundlage dafür war eben diese Politik eines ethnisch homogenen Raums, die dann auch dazu hat führen sollen, dass Bosnien dann aufgeteilt wird zwischen, mehr oder weniger zwischen zwei Nachbarländern mit einer bosniakischen muslimischen Oase in der Mitte.
Und Sie meinen jetzt ausgehend unter anderem eben von damals Belgrad und dem damaligen Präsidenten Slobodan Milosevic?
Ja, und das ist leider auch zum Teil, zum Glück nicht ganz, aber zum Teil gelungen, indem eben in Dayton eine Entität einen exklusiven ethnischen Namen bekommen hat, nämlich Republika Srpska. Das war ein Fehler, weil dies impliziert, dieser Raum sei ja nur exklusiv für eine Ethnie da.
Es ist ein Plan und ein Versprechen, das den bosnischen Serben und den Serben in Serbien gemacht wurde noch vor dem Krieg, dass ein Großteil von Bosnien und ein Großteil von Kroatien Teil eines großen Serbiens wird. Das wurde versprochen. Und dieses Versprechen versucht man zu halten. Man denkt immer noch, dass das jetzt nicht mehr mit Waffen machbar ist, aber mit politischen Mitteln. Und um so etwas zu tun, muss die nächste Generation so erzogen werden. Sie muss erzogen werden, dass sie denkt, dass es zum Beispiel Republika Srpska, was eigentlich eine Neuheit, historische Neuheit ist auf bosnischen Grund. Grammatisch ist das unkorrekt, Republika Srpska. Es hört sich aber archaisch an, als ob es immer da war. Die nächste Generation wird so erzogen, dass Republika Srpska ein Teil von Serbien sein muss. Und das ist ein Versprechen, das man versucht zu halten. Und es kommt bei der Population an, weil sie so erzogen sind. Sie glauben tatsächlich, dass das Serbien ist.
Die Idee der serbischen Welt ist natürlich eine Kopie des Konzeptes der russischen Welt. Ja. Es kann bis heute noch an dieser Politik festgehalten werden, dieser Politik der serbischen Welt, weil die internationale Gemeinschaft das toleriert und weil sie konkret Vucic jetzt fast ein Jahrzehnt lang hofiert.
Den Präsidenten Serbiens.
Präsidenten Serbiens. Das ist ein, glaube ich, ein großer Teil des Problems. Die westliche Serbienpolitik oder besser gesagt die westliche Einstellung zu Vucic ist ein großer Teil des Problems.
Stichwort internationale Gemeinschaft. Die Vereinten Nationen, die United Nations, werden in Bosnien und Herzegowina oft United Nothing genannt, auch weil sie den serbischen Völkermord 95 von Srebrenica nicht verhindert haben. Den niederländischen UN-Blauhelmen in Potoczari war es nicht gelungen, Luftunterstützung der NATO zu bekommen. Am Ende überließen sie die Menschen aus Srebrenica den serbischen Völkermördern. Diese Frage taucht immer wieder auf. Hätte der Völkermord verhindert werden können? Was denken Sie?
Ja, schon. Aber es gab da zwei Faktoren. Einmal, man konnte sich nicht vorstellen, dass sie so weit gehen werden. Damit haben die bosnischen Serben alle überrascht, glaube ich. Und zweitens gab es eine Strömung in Europa, die sich dachte, ach, es sind 2 Millionen Muslime. Wir können es nicht zulassen, dass in Europa jetzt ein muslimischer Staat sich zeugt. Womit man die bosnischen Muslime total nicht verstanden hat, das sind Europäer, die erstmal gar keine großen Muslime sind. Man muss sich schon denken, das war ein kommunistisches Land. Ja, also so muslim oder katholisch oder irgendwie religiös konnte man gar nicht sein. Man konnte es sein, aber das war nicht ganz populär. Und davon hat Europa Angst gehabt damals. Clinton beschreibt das in seinem Buch auf Seite 60, wo er von Mitterrand gehört hatte, ach, in dem Sinne, lassen wir die Serben tun, was sie tun. Wir können keinen muslimischen Staat in Europa haben. Ein bisschen gab es davon, ein bisschen gab es russischen Einfluss. Die Russen haben jedes Mal, wenn man irgendwas unternehmen wollte, ein Veto eingereicht, sagt man eingereicht. Und dann gab es auch dieses, ach, es wird nicht so schlimm sein. Man glaubte es einfach nicht, dass es wirklich zu Völkermord kommen wird. Und diese drei Faktoren haben, glaube ich, dazu gebracht, dass nichts getan wurde. Nun, was mich jetzt interessiert, hat man was davon gelernt? Nein. Und das ist das Schlimme. Jetzt, wo wir reden, passiert Gaza. Vor unseren Augen ein schreckliches Verbrechen. Manche reden von Völkermord. Ich würde abwarten, bis das Gericht so etwas sagt. Aber sagen wir mal, ein schreckliches Verbrechen spielt sich jetzt ab. Was tun wir? Was tun wir?
Bevor wir jetzt in die Gaza-Frage einsteigen, würde ich gerne doch bei Srebrenica bleiben und in Bosnien und Herzegowina und nochmal die Frage geben an Herrn Preljevic und Frau Topic. Hätte die internationale Gemeinschaft den Völkermord verhindern können?
Sie hätte die Mittel dazu gehabt, aber wie Frau Cerkes schon ausgeführt hat, einerseits war die internationale Gemeinschaft, in erster Linie Europa, gar nicht bereit für einen solchen Krieg. Man muss sich da kurz vorstellen, was für eine Epoche das oder was für ein epochaler Einschnitt das gewesen ist. Europa war in so einer Art Wiedervereinigungseuphorie, also nicht nur Deutschland, sondern auch die Staaten in Osteuropa. Und da kam eben der Krieg im ehemaligen Jugoslawien als natürlich ein etwas, was dieses harmonische Bild von neuer Europa störte. Also ich will natürlich nicht sagen, dass auch andere Faktoren, die ebenfalls auch schon genannt worden sind, wie zum Beispiel eine latente Islamophobie oder zum Beispiel die offenen Sympathien des französischen Präsidenten Mitterrand für die Politik von Milosevic eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, das Entscheidende war, dass dieser Krieg im Gegensatz stand zum Hauptstrom der Geschichte. Dennoch haben die europäischen Diplomaten auch 93 oder 94 immer noch an der Politik festgehalten, dass die Schuld möglichst gleich verteilt werden soll. Man sprach dann von Kriegsparteien, auch in europäischen Medien war das eine häufige Redewendung von Kriegsparteien, um eben nicht eingreifen zu müssen. Wenn alle ungefähr gleich schuld sind, dann muss man eben nicht angreifen. Das änderte sich eben erst leider mit Srebrenica.
Ich würde gerne von dieser Zeit in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, mal ins Jahr 2019 springen, als der österreichische Schriftsteller Peter Handke den Literaturnobelpreis bekommen hat. Herr Preljevic, Sie sind ja als Germanist, Literaturwissenschaftler, Sie sind ein ausgewiesener Handke-Kenner, kann vielleicht gleich vorweg schicken, Kritiker. Inwieweit passt denn die Vergabe an jemanden wie Peter Handke, der bei der Beerdigung von Slobodan Milosevic gesprochen hat, in die europäische oder internationale Politik in Bezug auf Bosnien?
Das passt eigentlich ganz gut, denn es zeugt von einer absoluten Ignoranz gegenüber allem, was nicht nur in Bosnien, sondern auf dem Balkan geschieht. Das heißt, dem Literaturnobelpreiskomitee war diese ungeheure Verstrickung, die Handke Mitte der 90er Jahre vollzieht, war einfach nicht wichtig genug, um jetzt ihn nicht zu prämieren. Ich muss natürlich auch sagen, Handke ist ein großartiger Schriftsteller, vor allem sein Frühwerk ist etwas, was sicher zur Weltliteratur gehört. Dennoch hat der Literaturnobelpreis natürlich auch eine ethische Note. Und die wurde in diesem Fall einfach vernachlässigt, weil, das wiederhole ich jetzt und ich werde nicht müde, das zu wiederholen, weil der Balkan eben immer noch in der westlichen Wahrnehmung einfach nicht wichtig ist. Diese Jury oder die Akademie hat dann auch immer wieder auf die Kritik zurückgeschrieben, ja, wir haben ihn nicht ausgezeichnet für dieses politische Werk, sondern für sein literarisches Werk. Aber sie sagen damit, diese politische Verstrickung auf dem Balkan ist ihnen einfach nicht wichtig, weil das eben Balkan ist.
30 Jahre nach dem serbischen Völkermord von Srebrenica, wie stabil ist Bosnien und Herzegowina? Darüber reden wir heute mit der Journalistin Aida Cerkes, mit Tanja Topic, Journalistin in Banja Luka und mit dem Germanisten Vahidin Prelevic. Wir sind für dieses Forum nach Sarajevo gereist und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Bosnien und Herzegowina. Das ist ein großes Gebäude, das während der serbischen Belagerung von Sarajevo viele Male beschossen wurde. Während dieser Belagerung wurden mehr als 11.000 Menschen getötet, darunter 1.600 Kinder. Mehr als 50.000 Menschen wurden verletzt und die Kolleginnen und Kollegen hier haben von hier aus unter Lebensgefahr über all das berichtet. Ich würde ganz gerne nochmal zum Friedensabkommen von Dayton kommen und auch mal auf die bosniakisch-kroatische Seite ein bisschen schauen. Wir haben es schon angesprochen, das sogenannte ethnische Prinzip, also dass es in zwei Teile geteilt ist plus Sonderstatus Brčko, das der Zentralregierung untersteht. Dieses sogenannte ethnische Prinzip des Daytoner Abkommens gilt als gescheitert. Frau Topic, können Sie uns erklären, warum?
Daytonabkommen war, werden auch viele sagen, einfach gutes Zeichen für Kriegsbeendigung. Aber dieses Vertrag, das bedeutet auch, die Verfassung in Bosnien und Herzegowina ist diskriminierend und hat, würde ich sagen, auch ethnische Teilung des Staates einfach zementiert. Da sind in dieser Verfassung und auch im politischen System auch viele ethnische Blockaden und Mechanismen eingebaut worden, so dass wir uns einfach in einem Teufelskreis heute bewegen, wo der Staat von Bosnien und Herzegowina kaum funktionsfähig ist. Eine ethnische Gruppe kann einfach ein Veto einlegen und wenn das geschieht, bleiben wir einfach unter dieser Blockade kontinuierlich. Aber da sind ja zahlreiche Beispiele, wo wir uns nicht bewegen. Wir bleiben ja einfach stehen oder wir machen keine also Fortschritte, sondern wir zeichnen einfach Rückstände auf die letzten 10 Jahre.
Wie sieht das denn auf der anderen Seite aus? Bei Politikern, Politikerinnen der Föderation oder der Zentralregierung, seien sie bosniakisch, seien sie kroatisch, blockieren die aus ihrer Sicht ebenso wie die Serben?
Ich bin ganz im Eindruck einverstanden, dass die Blockademechanismen im Prinzip von allen, je nach Gelegenheit, genutzt werden. Das ist einfach eine Möglichkeit, die das System, so wie es ist, bietet. Und das System lädt eigentlich dazu ein. Ich möchte nur kurz daran erinnern, dass nur 3 Delegate, nicht mal direkt gewählte Vertreter, sondern nur 3 Delegate in den sogenannten Völkerkammern des gesamtbosnischen Parlaments in der Lage sind, fast jedes Gesetz zu blockieren. Das gibt's nirgendwo auf der Welt. Und natürlich wird dann von allen Seiten eben dieser ungeheure Spielraum für Manipulationen auch intensiv genutzt. Aus unterschiedlichen Gründen, aus auch kurzfristigen politischen Interessen oder einfach auch ganz willkürlich, unabhängig davon. Es ist das System, das diese Möglichkeiten bietet. Und wenn der Einsatz dieses Instruments zumindest eingeschränkt werden würde, würden wir auch eine ganz andere politische Atmosphäre bei uns haben.
Wäre denn der Friedensvertrag von Dayton reformierbar aus Ihrer Sicht?
Ich würde gar nicht so weit gehen, den ganzen Friedensvertrag zu reformieren oder irgendwie zu revidieren. Aber die Verfassung und insbesondere die Wahlgesetzgebung ließe sich in der Tat so reformieren und modernisieren. Also ich bin kein Träumer und glaube nicht, dass das ethnische Prinzip je ganz abgeschafft wird bei uns. Aber das ist zumindest könnten diese Reformen dahin gehen, das ethnische Prinzip zugunsten des Bürgerprinzips wenigstens einzuschränken.
Vielleicht erwähnen wir es noch mal ganz kurz. Bosnien und Herzegowina besteht aus zwei Landesteilen, Serbische Republik, Föderation. Die Region Brčko mit Sonderstatus ist der Zentralregierung unterstellt. Und all das ist verbunden mit der Zentralregierung. Und über allem thront ja der mächtige sogenannte Hohe Repräsentant Christian Schmidt. Er soll die zivile Umsetzung von Dayton überwachen. Er kann in Gesetzesvorhaben eingreifen, er kann Politiker absetzen. Frau Topic, wie macht er den Job?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich eine ausführliche Antwort auf die Frage also geben kann. Er hatte einen sehr, sehr fraglichen Schritt in der Wahlnacht unternommen. Da hat er auch in die Verfassung und auch in Wahlgesetz angegriffen, also am Wahltag. Das ist ja eine subjektive Einschätzung. Der hatte auch jahrelang gute Beziehungen gepflegt zu dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić, aber auch hat sehr gute Kontakte mit HDZ in Kroatien, so dass man ihm unterstellt, dass er nicht ganz objektiv ist und dass er eben versucht, dann die Rolle von HDZ aus Kroatien, aber auch Aleksandar Vučić in Bosnien und Herzegowina zu betonen. Er hat auch viele gute Sachen also eingebracht. Ohne seine Entscheidung zur Verabschiedung von dem Haushalt oder Finanzierung von den Wahlen hätten wir keine Wahlen also vor 3 Jahren durchführen können. Das gehört auch zu einem Mechanismus von Blockaden, die einheimischen Politiker also sehr, sehr stark eigentlich benutzen. Muss ich ja dann auch noch sagen, dass es die Stellungnahme von vielen westlichen Ländern, auch von Amerika, sehr stark jetzt auch unterscheidet über die Einschätzung, was soll das Büro des Hohen Repräsentanten machen. Er hat auch keine Unterstützung und die internationale Gemeinschaft spricht nicht mit einer Stimme, wenn es um die Unterstützung oder auch Zuständigkeiten von dieser Institution geht.
Wir reden über den Hohen Repräsentanten Christian Schmidt, Ex-Bundeslandwirtschaftsminister und CSU-Mitglied, der hier in Bosnien der sogenannte Hohe Repräsentant ist und sehr viele Möglichkeiten hat, in die Politik einzugreifen. Frau Cerkes, wie finden Sie, macht er den Job?
Christian Schmidt hat einen sehr, sehr komplizierten Job. Das ist gar nicht einfach, was er da macht. Man muss wissen, dass die Parteien, die jetzt regieren, und die ganze Zeit regieren, also in der Föderation nicht so sehr, aber in der Republik Srpska die ganze Zeit. Das sind Parteien, die irgendwie ihre Ziele aus dem Krieg von den 90er Jahren schöpfen. Das heißt, das primäre Ziel ist Anschluss an Serbien. Das primäre Ziel der kroatischen Hauptpartei HDZ ist eine dritte Entität, also jetzt haben wir zwei Entitäten, eine dritte Entität zu schaffen und speziell sich in irgendeiner Weise politisch oder sogar physisch an Kroatien anzubinden. Das sind die Ziele, die zum Krieg gebracht haben. Und diese Ziele verfolgen diese Parteien immer noch. Und da kommt jetzt Christian Schmidt, der sich damit auseinandersetzen soll, mit Parteien, dessen Ziel ist, dass Bosnien und Herzegowina als Staat nicht funktioniert. Denn wenn Bosnien und Herzegowina als Staat nicht funktioniert, das ist eben Grund zu sagen, sehen Sie, das funktioniert gar nicht, es müssen 3 Staaten sein. So, das ist das Ziel, damit verfolgen diese Parteien auch dieses Ziel, obstruieren jeden Progress und Christian Schmidt versucht die ganze Zeit irgendwie den Deckel darüber zu halten und Bosnien zusammenzuhalten. Das ist sehr kompliziert und er macht ja manches gut, manches nicht so gut. Um jetzt zu erklären, was er gut macht und was er nicht gut macht, würde jetzt einen ganzen Tag dauern. Aber ich wollte nur sagen, mit was er es hier zu tun hat. Und das, was er macht, ist überhaupt keine leichte Aufgabe.
Herr Preljevic, wie sehen Sie ihn?
Es ist auch bei mir ein gemischtes Bild. Sein Hauptproblem, das wurde auch bereits angesprochen, ist tatsächlich die offensichtlich zu enge Verbindung, vor allem zu HDZ.
Zu den Kroaten.
Genau, oder überhaupt zur Politik, die von Zagreb ausgeführt wird, so auch zum Ministerpräsidenten Plenković, der ja auch öffentlich damit geprahlt hat, dass diese schon erwähnte Intervention in der Wahlnacht mit Zagreb ja vorab besprochen wurde. Also das ist zumindest mein Haupteinwand, vor allem seine Auseinandersetzung mit dem Wahlgesetz, nicht nur in der Wahlnacht, sondern auch danach, stärkt letztendlich das ethnische Prinzip, von dem wir bereits gesprochen haben. Also anstatt uns zumindest in Richtung einer Überwindung des ethnischen Prinzips in der Politik zu bewegen, verstärkt Schmidt mit seinem Wirken oder bewirkt eher das Gegenteil. Das ist eine Antwort, aber den zweiten muss ich auch noch formulieren. Er tritt manchmal wie eine Art kolonialer Herr auf. Also er schreit Journalisten an oder gibt Interviews, in denen er sich selbst mit Franz Josef, also dem österreichisch-ungarischen Kaiser, vergleicht. Das ist nochmal ganz abgesehen von seiner Politik, trägt das zu einem nicht ganz günstigen Image bei. Aber grundsätzlich, da bin ich auch mit, sowohl mit Frau Topic als auch mit Frau Czerkes einverstanden, hat er auch einige gute Entscheidungen getroffen. Deswegen insgesamt eben dieses gemischte Bild.
30 Jahre nach dem serbischen Völkermord von Srebrenica ist das jährliche Genozidgedenken auch in diesem Jahr verbunden mit Beerdigungen von identifizierten Opfern oder neu gefundenen Körperteilen. In diesem Jahr sind das die menschlichen Überreste von 7 Ermordeten und die hat, wie in jedem Jahr, ein mit Blumen geschmückter LKW nach Potocari nahe Srebrenica gefahren, wo die Gedenkstätte sich befindet, wo das Gedenken stattfindet. 30 Jahre nach Srebrenica, wie stabil ist Bosnien und Herzegowina? Diese Frage zum Schluss, vielleicht zunächst an Frau Topic, was ist Ihre Perspektive?
Ja, also jedes Jahr geraten wir in eine der größten politischen oder Verfassungskrisen nach dem Dayton. Fast jedes zweite Jahr machen sich die meisten Bürger in Bosnien und Herzegowina Sorgen und stellen sich die Frage, stehen wir vor einem neuen Krieg? Und das ist wirklich die schrecklichste Botschaft, die wir fast jährlich seitens der einheimischen Politiker kriegen. Die staatlichen Institutionen sind sehr fragil. Das ganze System haben die ethnonationalen Eliten auf der politischen Korruption aufgebaut. Ich mache mir Sorgen, dass wir einfach in diesem Status quo noch die nächsten Jahrzehnte verbringen werden. Bosnien und Herzegowina will natürlich, das ist meine persönliche Einschätzung, überleben. Aber sehr geschwächt, die meisten Bürger haben Bosnien und Herzegowina verlassen. Die einheimischen Politiker führen den Krieg weiter. Sie wissen, warum sie das tun. Angeblich sind sie für EU-Mitgliedschaft. Das ist nur deklarativ, weil sie wollen ja keine Rechtsstaatlichkeit. Die sind keine Demokraten, mehr Autokraten. Dazu haben sie auch die Unterstützung von dem stabilokratischen Ansatz der Europäischen Union. Man setzt ja auch vieles auf die regionalen Politiker und Spieler, wie der Präsident von Serbien, Aleksandar Vučić, wo man glaubt und ihn unterstützt, als wäre er der Stabilisierungsfaktor in der Region. Wir sehen heute, wie sieht diese Stabilität aus. Ich möchte dann hoffen, dass trotz all diesen Anschlägen, mit denen wir jährlich konfrontiert sind, Bosnien und Herzegowina überleben wird. Die Stabilität und Funktionalität sind die Schwächen, würde ich sagen. Aber trotzdem möchte ich einfach diese Hoffnung nicht aufgeben.
Aida, wie sehen Sie das? Wie stabil ist Bosnien und Herzegowina?
Es ist nicht stabil. Die Hoffnung möchte ich auch nicht aufgeben. Aber was mich eigentlich über diese 30 Jahre überrascht hat, wissen Sie, ich habe mir gedacht vor 30 Jahren, dass irgendwie der Balkan, Bosnien und Herzegowina und der Balkan irgendwie so um die 30 Jahre hinter Europa ist. Und jetzt, 30 Jahre später, wo die Rechte jetzt in Europa wirklich stärkt, denke ich mir, Mensch, vielleicht sind wir 30 Jahre vor Europa. Es tut Bosnien nicht gut, dass die Rechte in Europa so viel zu sagen hat. Es hat angefangen mit Orban und Europa hat nicht die Kraft und die Zeit, sich jetzt mit Nationalismus auf dem Balkan zu befassen, weil sie selbst ihre Probleme hat mit Ukraine und Nationalismus hier und da. Und daher denke ich, dass das schwer wird, wirklich. Ich denke nicht, dass Bosnien und Herzegowina auseinanderfallen wird, aber dass es sehr bald stabilisiert, denke ich auch nicht. Vor allem, weil die Illusion Europäische Union weg ist. Wissen Sie, nach dem Krieg hat man sich immer gedacht, ach, wenn wir uns jetzt benehmen und wenn wir dies oder das tun, dann werden wir Mitglied von der EU und dann gibt es keine Probleme mehr. Und jetzt sieht man sich die EU so von außen an und denkt, ne, vielleicht nicht oder doch. Naja, so attraktiv ist das jetzt wieder nicht. Die haben ja dieselben Probleme wie wir.
Herr Preljevic, wie stabil ist Bosnien und Herzegowina 30 Jahre nach Srebrenica?
Politisch gesehen ist es natürlich chronisch instabil. Es ist was stabil in dieser Dauerinstabilität. Andererseits dauert das jetzt schon seit 30 Jahren und inzwischen haben sich die Menschen auch dran gewöhnt. Ich möchte aber noch einen anderen Aspekt unterstreichen. Es gibt noch ein Leben außerhalb der Politik. Das heißt also, die Politik oder die politischen Prozesse, die uns allen natürlich auf die Nerven gehen und die uns frustrieren, sind aber nicht alles. Der Wirtschaft geht es grundsätzlich besser. Auch gesellschaftlich findet auf vielen Ebenen eine Umwandlung statt. In der Kultur passiert einiges. Ich möchte auf jeden Fall auch diese Perspektive aufmerksam machen. Bosnien ist natürlich ein Land mit großen politischen Problemen, die systemisch sind und wofür das Land nicht allein verantwortlich ist. Aber letztendlich, wenn es den Menschen nicht so gut geht, dann müssen sie ja auch auf die Straße gehen. Letztendlich müssen wir auch mit der Illusion aufräumen, dass da jemand von außen kommen will oder kommen wird und für uns die Probleme zu lösen oder das Land in Ordnung zu bringen. Das wird nicht passieren. Wir sollten uns über jede Hilfe freuen. Europa sollte den Ansatz, wurde auch schon erwähnt, ändern. Aber letztendlich ist es an den Menschen selbst hier zu entscheiden, was für einem Land sie leben wollen. Aber dieses Land wird Bosnien bleiben. Da habe ich überhaupt keine Zweifel, dass Bosnien-Herzegowina überleben wird. Es hat auch viel schlimmere Phasen in der Geschichte überlebt.
30 Jahre nach dem serbischen Völkermord von Srebrenica, wie stabil ist Bosnien und Herzegowina? Darüber diskutierten im SWR Kulturforum die Journalistin Tanja Topic aus Banja Luka, die Journalistin Aida Cerkes aus Sarajevo und Vahidin Preljevic, Germanist, Literatur- und Kulturwissenschaftler an der Universität in Sarajevo. Ich danke an die Runde für die Diskussion und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Bosnien und Herzegowina, wo wir heute zu Gast waren für diese Sendung. Am Mikrofon war Andrea Bier.